Ich beginne heute Morgen mit einer Predigtserie für den Mai. Und ich habe diese Predigtserie überschrieben mit erfolgreich sein. Möchtet ihr erfolgreich sein? Ja, ich auch. Das ist immer gut, glaube ich. Wie mache ich das? Wie bin ich erfolgreich? Will ich überhaupt noch erfolgreich sein oder bin ich schon zu alt? Ist ja auch eine Frage, ne? Genau. Ich fange heute mal an mit einem Thema, und zwar, wir werden also in diesem Monat, ich werde verschiedene Aspekte davon betrachten, nicht nur eins, sondern heute fange ich mit einem Thema an, und zwar habe ich das überschrieben, Lernende bleiben. Ja, Lernende bleiben. Ein Leben lang Lernende bleiben. Kannst du mal das Bild anwerfen, ein Lernender. Mal gucken, ob ihr die beiden Typen da erkennt. Den anderen nicht, ne? Der ist schon zu lange her, genau. Ja, ne? Sieht aus wie Matthias, genau. Ja. Er stammt von mir ab, genau. So sah ich vor 31 Jahren aus. Genau. Diese Karte habe ich von guten Freunden gekriegt aus Niemöy. Was? Vor 41 Jahren, ja, das kommt auch, ja, siehst du, genau, 41, ja, natürlich, genau, ja, ja. Nein, ich habe hier 31 aufgeschrieben, weil zwischen diesen beiden Bildern liegen 31 Jahre, so, da, das wollte ich sagen damit, genau, das ist 41 Jahre her, genau, ja, so alt bin ich schon. Älter als 41, schon klar. Dieses Bild, oder beziehungsweise diese Karte habe ich von guten Freunden aus Niemöy gekriegt, mit denen wir lange unterwegs waren. Und das erste Bild zeigt mich 1977, da habe ich mich bekehrt. Sitze da mit meiner ersten Bibel, eine alte Lutherbibel von 1912, mit so richtig noch altdeutsch geschrieben, also altdeutscher Druckschrift. Viele können das gar nicht mehr lesen heute. Das war meine erste Bibel. Nicht gerade heutiges Deutsch, ja, wirklich von 1912, also auch von der Sprache her total altertümlich. Das war meine erste Bibel. Und die habe ich gelesen. Da war ich gerade in Urlaub. Das ist ein Bild, was auf Rømø, dänische Insel, aufgenommen worden ist. Da bin ich mit einem Freund hingefahren. Und da habe ich angefangen, und zwar von vorne angefangen, Altes Testament gelesen, weil ich danach ein Wort Gottes hatte. Wisst ihr, wie viel ich davon verstanden habe? Aber das will ich nicht sagen. Ich fand die Geschichten ganz interessant. Aber als ich dann so an Stellen kam wie Geschlechtsregister und so, naja, könnt ihr euch vorstellen. Gut. Das andere Bild, 2004, beziehungsweise das ist später, 2004 habe ich angefangen mit der Pastorenausbildung. Da war ich 46 Jahre alt. Und ich habe durchaus meine Bedenken gehabt, ob ich mit 46 Jahren nochmal die Schulbank drücken kann und das wirklich auch alles packe. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich war da schon längere Zeit Tischler, habe ganz normal gearbeitet und so weiter, war auch erfolgreich in dem Beruf, hat mir Spaß gemacht, ich hatte durchaus Ansehen, auch bei meinem Chef, ich hätte das also durchaus weitermachen können, hätte vielleicht sogar Meister machen können und sonst irgendwas, aber das war nicht das, was irgendwo in meinem Herzen war. Und mein Pastor damals hat mir dann gesagt, so, kannst du dir das nicht vorstellen? Und dann habe ich angefangen mit Zögern, wirklich mit Zögern, bin erstmal hingefahren, erstmal gucken, wie das überhaupt läuft und so. Aber gemerkt, das ist gut. Ich möchte das weitermachen. Das ist das, was ich empfinde, was richtig ist und was gut ist. Lernen. Ich musste viel lernen in der Zeit. Ist mir auch nicht immer leicht gefallen, auch meiner Familie nicht immer leicht gefallen, ich für genutzt und gebraucht habe. 4 Jahre später habe ich hier als Pastor angefangen. Viele erinnern sich an diese Zeit, vor 10 Jahren. Und dann bin ich ordiniert worden. Und das ist ein Bild so um die Zeit herum. Ja? Da war ich dann schon hier, noch mit dem alten Mikro hier und bin Pastor geworden, genau. Und ich habe seitdem aufgehört zu lernen. Glaubt ihr das? Du wirst, also selbst wenn du eine Ausbildung gemacht hast, du bist dann noch nicht fertiger Pastor. Ja? Du hast einen Titel vielleicht, und wenn die Ordination war, dann hast du einen Titel, aber du weißt noch längst nicht alles. Ganz, ganz viel habe ich in diesen 10 Jahren, wo ich hier bin, gelernt. Und ich glaube, ich bin immer noch nicht fertig. Selbst wenn man nicht einen neuen Beruf lernt, so wie ich das jetzt an diesem Beispiel festgemacht habe, und erfolgreich sein will, also in dem, wo man ist, muss man trotzdem ständig weiterlernen, wenn du erfolgreich sein willst. Sonst bleibst du irgendwann stehen. Ich möchte mal ein anderes Beispiel geben. Immer mehr Banken schaffen ihre Schalter ab, wo man hingehen kann und mit Leuten reden kann und seine Überweisungen und seine ganzen Geldgeschäfte tätigen kann. Viele Banken machen das nur noch elektronisch. Du hast da einen Automaten stehen oder du machst das online mit dem Rechner. Meine Mutter ist 92. Und eine 92-Regel kriegst du nicht mehr unbedingt dabei, sich vor den Computer zu setzen und sowas zu machen. Aber wenn du das nicht mehr kannst, wenn es das nicht mehr gibt, was machst du dann? Versteht ihr? Wir sind auch da durch den technischen Fortschritt im Grunde genommen immer wieder herausgefordert, immer wieder Neues zu lernen. Manches macht Spaß, ne? Wenn du ein neues Handy hast, jedenfalls bei den Jugendlichen macht das dann Spaß. Die brauchen immer wieder ein neues Handy, weil das wieder eine neue Herausforderung ist. Aber manches ist auch ganz schön schwer, sich dran zu gewöhnen. Ja? So, wir sind darauf angewiesen, wenn wir erfolgreich in unserem Leben sein wollen, ständig weiter zu lernen. Und das gilt nicht nur im Natürlichen, in diesen Beispielen, wie ich eben gesagt habe, sondern auch im Geistlichen. Auch im Geistlichen müssen wir weiter immer neugierig bleiben und lernen, damit wir erfolgreich sind, auch geistlich erfolgreich sind. So, ich möchte euch jetzt mal mit einer Bibelstelle, die ihr wahrscheinlich schon mal gelesen habt, jedenfalls der ein oder andere von euch, nochmal neu vor Augen führen. Das steht schon in der Bibel, dass wir lernen sollen, und zwar ein Leben lang lernen sollen. In den Sprichwörtern oder in den älteren Bibeln, in meiner alten Bibel stand Sprüche, die Sprüche Salomos. Sprüche 1:1-7. Sprichwörter von Salomo ben David. Ben David heißt der Sohn von David. Sie lehren Weisheit und Selbstbeherrschung, um guten Rat zu verstehen und Bildung zu erlangen. Ein Sinn für Gerecht und Aufrichtigkeit und zu leben, wie Gott gefällt. Unerfahrenen geben sie Klugheit. Jungen Menschen wissen Vernunft. Der Kluge hört zu und mehrt seine Kenntnis. Der Erfahrene lernt Führungskunst, versteht Bildrede und Spruch, Rätsel der Weisen und Wort. Der Anfang der Erkenntnis ist Ehrfurcht vor Jahwe. Verachten Weisheit und Zucht. Jahwe ist der Name Gottes, der im Alten Testament so genannt wird. Dieser Abschnitt ist geradezu ein Loblied auf ein immerwährendes Lernen. Hier werden nicht nur junge Leute angesprochen, die, ne, also hier unsere Teenies, die noch in der Schule sind und die das Lernen nicht unbedingt immer mögen, sondern manchmal darunter leiden, ne, dass sie dann Arbeiten schreiben und so. Nein, hier werden auch die Erfahrenen angesprochen, die immer weiter lernen müssen und weiter sich entwickeln müssen, Führungskunst und Erfahrung, Weisheit lernen. Ja? Es geht nicht alleine darum, viel zu wissen. Wissen kann man sich ganz, ganz viel aneignen. Aber was machst du mit dem Wissen? Es geht nicht nur darum, das Wissen zu haben, sondern du musst das Wissen auch klug und richtig anwenden. So, und da steckt hier in diesen Versen ganz, ganz viel drin. Du musst die Klugheit, das Wissen, was du hast, auch richtig anwenden. Es geht um Charakter. Und Charakter hat nicht unbedingt was mit Wissen zu tun. Ja? Es geht um Haltung. Was hast du für eine Haltung zu bestimmten Dingen? Es geht um Moral. Moral hört sich so altmodisch an. Aber wir alle haben Moral. Ja? Fragt sich nur, woher. Es geht um Gottesfurcht. Auch das steckt da drin. Und solche Dinge lernt man nicht unbedingt in der Schule, oder? Lernt ihr sowas? Ja, es gibt schon Fächer, wo da hin und ich glaube auch, es gibt Lehrer, die mit diesem Anspruch auch lehren, dass sie sowas mitvermitteln. Aber das ist kein Lehrfach. Das hängt davon ab, ob die Lehrer das wirklich dann auch so weitergeben. Und es gibt Lehrer, die das tun. Das ist auch gut. Kennt ihr Sheldon Cooper? Aus Big Bang Theory, ist eine Fernsehserie aus Amerika. Oder Walter O'Brien von den Scorpions. Kennt ihr auch nicht. Anscheinend gucke ich nur Fernsehen. Ist auch eine Fernsehserie, wobei dieser Walter O'Brien, den gibt es wohl wirklich. Da haben sie eine Fernsehserie daraus gemacht. Das sind zwei hervorragende Wissenschaftler mit einem absolut top IQ, ja, Intelligenzquotienten. Die sind also wirklich über allen. Also weit, Walter O'Brien sagt immer, er hat mehr als Albert Einstein. Weit mehr IQ. Total genial. Die wissen so viel. Aber wisst ihr was? Menschlich gesehen sind die eine Katastrophe. Wenn die mit irgendjemand anders umgehen, oh, mit all ihrem Wissen, ne? Aber sie platschen in jedes Fettnäpfchen, was sie irgendwo finden. Also bei den Scorpions ist das immer so, sie brauchen eine Übersetzerin. Sie müssen jemanden dabei haben, der einem normalen Menschen erklärt, wie ja, und die Peinlichkeiten irgendwie ausbügelt und drumherum redet, damit das irgendwie dann auch passt und die Leute nicht gleich sagen, geh mir vom Acker, mit dir will ich nichts zu tun haben. So, das Wissen alleine reicht nicht. Ja, wenn ich nicht irgendwo mit den Menschen auch umgehen kann, wenn ich nicht auch Beziehungen bauen kann, dann nützt mir das beste Wissen der Welt nichts. Ja, dann kann ich nicht viel mit anfangen. Es geht also nicht nur darum, dass wir mit dem Kopf lernen und unseren Kopf füllen, sondern wir müssen auch mit dem Herzen lernen. Und ich glaube, da lernen wir am allermeisten mit dem Herzen. Ohne Herzen werden wir in unserem Leben nicht vorwärts kommen und erfolgreich sein. Wenn wir ein Leben lang neugierig bleiben, ich erinnere mich so an die kleinen Kinder, wie neugierig sind die. Ja, wenn die anfangen zu krabbeln, dann ist nichts sicher in der Wohnung. Oder im Garten oder sonst was. Du musst überall mal aufpassen, hinterher sein. Wo sind sie jetzt gerade? Ne? Diese Neugier sollten wir uns bewahren. Wir müssen nicht unbedingt krabbeln dabei, wir dürfen auch laufen. Aber diese Neugier, nicht irgendwo sagen, so ich weiß schon alles oder ich habe schon alles oder das, was ich weiß, das reicht mir. Ein früherer Freund aus dem Hauskreis, der hat mit 30 Jahren gesagt, ich habe alles erreicht im Leben. Da habe ich gedacht, du armer, du bist mit 30 Jahren schon alt und bist im Grunde fertig mit deinem Leben. Ich möchte mit 30 noch lernen und noch viel erfahren. Ich bin noch längst nicht fertig und ich bin mit 60 auch noch nicht fertig. Ja? Ich möchte noch ganz viel wissen und ganz viel erfahren. Ich bin immer noch neugierig. An dieser Bibelstelle, die ich vorgelesen habe in den Sprüchen, wird deutlich, dass das Lernen, das geistliche Lernen, untrennbar mit dem praktischen Lernen im Leben zusammenhängt. Das kann man nicht trennen. Ja? Wir trennen das leider heute. Religion ist Privatsache. Glauben ist Privatsache. Das ist heute, wird überall gesagt und leider praktizieren das auch viele so. Religion, sonntags, ne, gehe ich in Gottesdienst, lerne ein bisschen was und dann geht der Alltag wieder los. Dann komme ich wieder in die Welt und lebe ganz natürlich. Das kann man nicht trennen. Das sollte man auch nicht trennen. Der Glaube ist nie dafür gedacht, irgendwie nur ein Teil des Lebens zu sein, den ich irgendwo separat auslebe. Sondern der muss mittendrin sein, der muss mein Leben gestalten, der muss mein Leben regieren. Das gehört dazu. Und das wird auch in dieser Bibelstelle deutlich. Es geht um die ganz natürlichen Sachen, die wir überall und immer brauchen. Ein Wissen, wie man Kaffee kocht und wie man Spiegeleier brät und sowas, was nichts Geistliches ist, oder? Ja. Und trotzdem muss das Geistliche immer mit dabei sein. Mit welcher Haltung mache ich das? Mit welcher, warum mache ich das? Wie mache ich das? In unserer Gesellschaft wird das getrennt. Der Staat hat gesagt, wir mischen uns in Religion nicht ein. Und ganz viele, im Grunde genommen, die Gesellschaft hat das genauso kopiert und gesagt, Religion ist Privatsache. Das ist mein Glaube, der hat mit anderen nichts zu tun. Und das stimmt nicht. Wenn du glaubst, dass Jesus wahrhaftig lebt, dann wird das jeder andere sehen, weil es in deinem Leben etwas verändert. Ohne Gott, und viele Menschen sind ja ohne Gott unterwegs, ohne Gott verliert der Mensch den Maßstab, die Richtung, warum er etwas macht. Er verliert die Werte und die Moral. Das wird dann genauso privat. Dann steht nicht das im Vordergrund, was gut ist für alle anderen, für die Gemeinschaft der Menschen, sondern das, was mir am besten passt. Das steht im Vordergrund. Ihr, meiner, mich. Was ist gut für mich? Und das sehen wir um uns herum, überall. Mir, meiner, mich. Um wirklich erfolgreich zu sein, brauchen wir eine lebendige Beziehung mit Gott. Das ist jetzt mal so ein Statement, was ich abgebe. Um wirklich erfolgreich zu sein, brauchen wir eine lebendige Beziehung. Lebendig heißt nicht, ich habe mich einmal bekehrt und dann war es das. Eine lebendige, ich bin ständig in Kontakt mit Gott. Ich höre auf ihn, ich frage ihn, ich bin neugierig auf das, was er mir mitteilt. Ich will lernen von ihm. Ich will weiter wachsen, ich will geistig weiter wachsen. Mein Herz soll sich weiter verändern. Das meint das, neugierig und wissbegierig. Herr, zeig mir mehr. Und dann können wir auch all unser Wissen, was wir uns angeeignet haben mit der Zeit, nicht nur in der Schule, sondern auch danach, dann können wir das auch zum Guten einsetzen. Aber wir verpflichten uns dadurch, dass wir auf ihn hören, wenn wir sagen, so du bist mein Herr und du sollst mein Leben regieren, dann verpflichten wir uns mit all unserem Tun, mit all unserem Reden, mit all dem, was wir tun, wir verpflichten uns, uns ihm unterzuordnen, einer höheren Instanz verantwortlich zu sein. Das heißt, ich darf nicht einfach machen, was ich will, sondern ich richte mich danach, was er will. Und genau das finden wir in der Bibel. Das ist das, was Gott von uns möchte. Ja. Und wer glaubt, dass die Bibel jetzt ein Buch ist, wo nur Regeln drinstehen, du darfst das nicht und du darfst das nicht und du musst das machen, der hat die Bibel noch nicht gelesen. Natürlich stehen da auch Regeln drin. Natürlich stehen da auch drin, was gut ist und was schlecht ist und was wir tun sollten und was wir lassen sollen. Das steht da auch drin. Aber noch viel, viel mehr. Vor allen Dingen stehen da ganz viele Geschichten drin, wie Gott mit uns Menschen umgeht. Und daran können wir lernen, wie Gott ist, was sein Wesen ist, wie er uns liebt, wie er mit uns umgeht. Und wir lesen auch, wie Menschen mit ihm umgegangen sind. Und wir sehen, was das für Folgen hat, für Konsequenzen hat. Daraus lernen wir. Das sind nicht starre Regeln, die wir lernen müssen. Keine Gesetze, die wir auswendig lernen müssen, sondern wir lernen Gott kennen. Und darum geht es letztendlich. Wir lernen Gott lieben und ihm zu vertrauen. Und wenn er uns eine Sache sagt und wir vertrauen ihm, dann tue ich das gern. Nicht aus Zwang, aus Muss, sondern weil ich weiß, es ist gut für mich. Ich weiß, das fällt mir leicht, da auch zu lernen und weiter dran zu bleiben. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und der Heilige Geist hilft uns dabei. Wir müssen das nicht selber erarbeiten, wir müssen nicht selber all das aus der Bibel herausklamauen und selber deuten, sondern der Heilige Geist hilft uns dabei. Er sagt uns die Wahrheit der Bibel. Wir lieben es allerdings, so platte oder so einfache Lehren, sag ich mal, so einfache Regeln. Wir lieben sie, oder? dass wir uns nicht so viel Gedanken darüber machen, warum, wieso, weswegen, sondern einfach so, ich sag mal ein paar Beispiele. Eine Frau darf kein Pastor werden. Das ist ein, bei uns ist das, glaube ich, nicht unbedingt so eine Regel, aber es gibt ganz, ganz viele Gemeinden, wo das eine ganz starre Regel ist. Da gibt es überhaupt gar keine Frage. Eine Frau darf kein Pastor werden. Eine Frau darf keine Älteste werden und so weiter. Selbstmörder kommen in die Hölle. Zweifelt jemand daran? Das freut mich. Du darfst dich nicht scheiden lassen. Und wenn, darfst du auf keinen Fall wieder heiraten. Kennt ihr die Regel? So selbstverständlich, oder? Steht doch in der Bibel. Man darf nicht schwören. Das Thema ist im Hauskreis gerade ganz aktuell. Jedes Mal, wenn wir im Hauskreis sind, irgendwann kommen wir auf diese Frage und die Frage, wie ist denn das jetzt noch? Darf man jetzt schwören oder darf man nicht schwören? Und ich vertröste sie noch. Wir sind da noch nicht. Wir kommen noch zur Bergpredigt und da sagt Jesus was dazu und da möchte ich ein bisschen tiefer rein. Da will ich nicht einfach nur eine platte Antwort geben, darf man schwören oder darf man nicht schwören, sondern ich möchte mit ihnen erarbeiten, so warum? Was steht denn da eigentlich in der Bibel? Wir meinen, diese Dinge, die ich da eben aufgeschrieben habe, die stehen so in der Bibel. Und ich sage dir, vor 50 bis 100 Jahren waren das feste Regeln, wo du nicht hinterfragen durftest, ob das so ist oder nicht. Das waren feste Regeln. Da gab es noch ein paar mehr. Frauen dürfen keine Hosen tragen. Kopftücher. Ich will da gar nicht auf alles eingehen. Und viele sind davon überzeugt, so steht das in der Bibel. Das, was ich gerade eben gesagt habe, eine Frau darf kein Pastor werden, du darfst nicht schwören, du darfst dich nicht scheiden lassen und du darfst nicht wieder heiraten, du darfst nicht schwören. Steht das so in der Bibel? Weißt du was? Spätestens dann, die meisten Leute machen sich da gar keine Gedanken drüber, die übernehmen das und glauben das einfach so und geben das auch so weiter. Aber ich sage dir, wenn du das erste Mal von einer solchen Sache betroffen bist, wenn sich jemand in deiner Familie umgebracht hat, dann machst du dir darüber Gedanken, ob das wirklich so ist oder nicht. Dann gehst du nicht einfach so, das steht so in der Bibel, also ist das so. Sondern du fragst dich, ist das wirklich so? Und dann fängst du an, dich mit der Bibel zu beschäftigen und suchst mal die Stellen, wo steht das eigentlich? Und dann wirst du feststellen, so steht das gar nicht in der Bibel. Wo finde ich das denn? Steht das wirklich da so drin? Oder muss ich vielleicht noch mal ein bisschen genauer gucken? Ja, es steht über einen drin, der sich umgebracht hat, aber das hat nichts mit dem Umgebracht zu tun, sondern weil er Jesus verraten hat. Ja, von dem steht, dass er verworfen ist. Aber das heißt noch nicht, dass das allen anderen auch genauso geht. Also ich muss anfangen, die Bibel ein bisschen anders zu lesen und nicht einfach nur so platte Aussagen zu nehmen, sondern ich muss ein bisschen tiefer gucken. Heißt das denn, wenn das so 50 bis 100 Jahren so feste Regeln waren, heißt das, wir müssen die Bibel an unsere gesellschaftliche Entwicklung anpassen? Genau, da sage ich auch eindeutig nein. Aber ich sage dir, wir haben die letzten 50 bis 100 Jahre eine Menge gelernt, auch die Bibel anders zu lesen und richtig zu lesen und Dinge zu beurteilen. Es gibt Dinge, die stehen fest über alle Jahrhunderte hinweg. Das sind Aussagen, die kann ich so rausnehmen und sagen, ja, das steht so. Aber es gibt Aussagen, die muss ich in den gesellschaftlichen Kontext der damaligen Zeit hineinpacken und muss sie auch so beurteilen. Die Briefe, die an die Gemeinden im Neuen Testament geschrieben sind, die sind nicht an uns geschrieben. 2018, sondern sie sind in die damalige Zeit, kurz nach Jesus geschrieben. 50 bis 100 Jahre nach Jesus. Da herrschten ganz andere gesellschaftliche Normen und Regeln. So, und das muss ich mit berücksichtigen. Das heißt nicht, das ist für mich nichts wert oder ich kann das alles an die Seite tun, das gilt für mich nicht. Das heißt das überhaupt nicht. Aber ich muss es berücksichtigen. Und manche Dinge erscheinen uns dann in einem ganz anderen Licht. Kopftücher.
haben damals eine ganz bestimmte und feste Bedeutung gehabt. Wenn du heute ein Kopftuch aussetzt, dann ist dir wahrscheinlich kalt auf dem Kopf. Aber du musst nicht irgendwie etwas damit zeigen, oder? So, hat heute eine ganz andere Bedeutung. Und so muss man das dann auch verstehen und sagen, nicht, ich kann nicht einfach etwas von über vor 2000 Jahren auf heute übertragen. So, manche Dinge muss ich ein bisschen genauer. Und da müssen wir lernen, da müssen wir neugierig bleiben, da müssen wir den Heiligen Geist fragen, sag mir, was ich daraus nehmen darf, was ich so nehmen darf, was für mich gilt, was dein Wille für mein Leben ist. Und daraus lerne ich. Und ich sage immer, wir haben die Wahrheit noch längst nicht komplett verstanden. Ich bin immer noch am Lernen. Und wenn ich so an die Bibel rangehe, nicht ich weiß schon alles, sondern ich lerne immer noch. Und ich lerne auch aus Dingen, wo ich dachte, die hätte ich schon längst gelernt. Und der Heilige Geist zeigt mir doch nochmal wieder was Neues oder einen anderen Aspekt. Wir können immer weiter lernen, weil die Bibel ist kein starres, festes Buch. Ja? Das macht eben kein Gesetzbuch, was einmal geschrieben ist und sich nie wieder verändert. Sondern es ist eben, Gott zeigt sich, wie er ist und wie er mit Menschen umgeht. Und daraus können wir Gott kennenlernen. Und das ist das Wichtigste. Wenn wir Gott kennenlernen, sagt er uns, was richtig und was falsch ist. Und verändert unser Herz. Das ist sein Sinn. Er verändert uns so, dass wir so werden wie Jesus. Das ist unser Maßstab. Jesus war für mich der perfekte Mensch, so wie er sich das ursprünglich gedacht hat. Und das schafft er in uns umzusetzen. Mit der Zeit, wenn wir lernbereit sind. War Jesus erfolgreich? Das kann man so oder so sehen, je nachdem, wie man Erfolg deutet und definiert. Wenn man sagt, Jesus war der Herrscher der Juden, der König der Juden, wollte seine Herrschaft aufrichten, was die Juden ja geglaubt haben, dann muss man sagen, Jesus war nicht erfolgreich. Jedenfalls nicht zu der damaligen Zeit. Er ist umgebracht worden. Das ist, kann man als absolute Niederlage sehen. Aber sein Ziel war ein ganz anderes. Sein Ziel war, uns zu erlösen und wieder mit Gott zusammenzubringen. Und dazu musste das, was wir an Mist gebaut haben, was wir an Schuld in unser Leben aufgenommen haben, das musste weg, weil das steht zwischen Gott und uns. So, und deswegen kann man sagen, so, Jesus ist dafür gestorben, er hat das auf sich genommen und damit beseitigt. Und insofern war er vollkommen erfolgreich. Er hat sein Ziel in seinem Leben, seinen Auftrag, den er von Gott hatte, hat er vollkommen ausgeführt. Und das war Erfolg aus der Sicht. Rein aus heutiger Sicht, was Erfolg ist, ich glaube, Erfolg wird heute ein bisschen anders definiert von den meisten Menschen. Ja? Wenn du viel Geld hast, guten Job hast, dann bist du erfolgreich, oder? So wird das zumindest definiert. Hier, wenn unsere Teenies in der Schule gute Noten schreiben, sind sie erfolgreich, oder? Man könnte auch sagen, die Lehrer sind erfolgreich, oder? Wer ist denn nur eigentlich erfolgreich, die Kinder oder die Lehrer? Ja, das ist auch eine Definitionssache, ja, genau. Wirtschaftsunternehmen, wann sind die erfolgreich? Wenn sie eine gute Bilanz haben, der Ertrag nach Steuern, wenn die Aktienkurse hochgehen. Wie viele Leute fragen denn nach, was sie für Produkte herstellen, ob diese Produkte wirklich auch den Menschen dienen und vielleicht auch die Umwelt schützen. Merkt ihr, dass es da durchaus verschiedene Definitionen von erfolgreich gibt? Ich meine, wir haben ja ein Wirtschaftsunternehmen, wo diese Frage gerade diskutiert wird. Sie sind rein vom Wirtschaftlichen her, vom Geldverdienen, sind sie total erfolgreich. Oder? Die verdienen sich eine goldene Nase. Aber sind sie auch in der anderen Hinsicht erfolgreich? Zumindest haben sie ziemlich schwere Fehler gemacht. Ich will sie überhaupt gar nicht verurteilen, darum geht es gar nicht. Wenn jemand 30 oder 40 Jahre lang verheiratet ist, Kann man davon Erfolg sprechen? Ist das Erfolg? Hat er da nur gelitten oder haben die beiden nur gelitten? Weißt du was? Ich sage dir, in den 30, 40 Jahren haben sie mit Sicherheit auch gelitten und haben mit Sicherheit auch ihre schweren Tage gehabt. Aber ich sage dir, wenn ein Paar es schafft, 30, 40 oder noch länger zusammen zu sein, dann ist das nicht nur für sie ein Erfolg. Und ich meine Erfolg nicht in dem Sinne hier, wir können stolz darauf sein. Sie haben so viele Erfahrungen, so viel Liebe ausgetauscht, so viel aneinander, sich einander gegeben. Und nicht nur sich selber, sondern auch ihren Freunden, ihrer ganzen Familie und ihrer Umgegend. Mach das mal an der Sache fest, wenn eine Ehe scheitert. Wie viel leiden darunter? Und ich meine das nicht vorwurfsvoll, bitte, versteht mich richtig. Ich weiß, dass manchmal Scheitern der Ehe nicht an dir liegt. Oder jedenfalls nicht nur. Und manchmal kann man es nicht verhindern. Aber ich weiß, dass das schmerzhaft ist und viele, viele bedrückt. Und da kann ich nicht von Erfolg sprechen. Da ist etwas gescheitert. Genau wenn eine Firma pleite macht, ja, ist sie gescheitert. Aber es ist auch eine Chance. Das heißt nicht, es ist alles vorbei. Auch ein Scheitern heißt nicht unbedingt, du hast keinen Erfolg gehabt. Es ist eine Chance zum Neuanfang. Ich kann wieder lernen. Ich kann auch aus meinen Fehlern lernen. Wenn ich da stehen bleibe und sage, so ich bin so und ich kann mich nicht mehr verändern, dann hast du aufgehört zu lernen. Und dann kannst du auch nicht erfolgreich sein. Aber wenn du sagst, so ich lerne aus meinen Fehlern, ich mache das nicht wieder und ich mache es neu und ich lerne weiter, dann kannst du auch bei einem Scheitern oder nach einem Scheitern wieder erfolgreich sein. Bleib da nicht stehen und sag nicht, ich bin ein Loser und ich habe es nicht geschafft. Es geht immer weiter. Oder ich sage mal, es gibt einen Weg weiterzugehen. Manch einer hört leider da auf. Lerne weiter und du kannst da erfolgreich sein. Ich möchte mal Erfolg so definieren. Ich messe es daran, was Gott dazu sagt. Wenn ich mit Gottes Willen übereinstimme, dann bin ich erfolgreich. Ob ich viel Geld verdiene oder nicht, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Wenn ich da bin, wo Gott mich haben will, dann bin ich erfolgreich. Wenn du anfängst, dich mit anderen zu vergleichen, dann hast du schon verloren. Und wir vergleichen uns doch, also wir wollen doch Erfolg irgendwie messen. Und da gucken wir immer nach Leuten, ja, die in einer ähnlichen Situation sind. Wenn du damit anfängst, hast du schon verloren. Es gibt immer Leute, die sind besser als du. Und da wirst du immer, zumindest ist die, es gibt auch Leute, die das immer nur positiv sehen, aber ich bin eher so der Skeptiker oder der das... Nicht nur positiv sieht. Und ich werde immer Leute finden, die besser sind als ich. Und dann werde ich immer als der Verlierer dastehen. Wenn ich nicht ganz vorne bin, bin ich der Verlierer. Ja? Erfolgreich sind nur die Ersten. Und das, bitte, lass das sein. Vergleich dich nicht mit anderen Menschen, sondern dein Maßstab sollte der sein, der im Himmel ist und der dein Leben sieht und genau weiß, wie er dich gemacht hat. Das ist für mich der Maßstab, woran Erfolg gemessen wird. Erfolg ist, wenn wir uns in unserem Leben weiterentwickeln und nicht stehen bleiben. Wenn wir aus unseren Fehlern lernen. Mein Meister hat immer gesagt, du darfst Fehler machen, aber nur einmal. Mach den gleichen Fehler nicht nochmal, sondern lerne daraus. Und ich finde das ein guter Ansatz. Wenn wir in der Beziehung zu Gott weiter wachsen, wenn wir immer wieder unser Herz hinhalten, wenn wir demütig sind und sagen, ja, ich bin noch längst nicht fertig, da ist immer noch eine ganze Menge, was der Herr aufräumen muss und ordnen muss. Wenn wir in dieser Art und Weise vorgehen, dann sind wir erfolgreich, weil dann kann der Herr uns verändern, dann kann er uns neu machen. Und dann macht er uns erfolgreich in dem Sinne, dass wir andere mit Gutem beeinflussen, dass wir in dem Job sind, in dem er uns haben will, wo wir unsere Gaben hineinbringen können, wo wir uns wohlfühlen. Ich sage nicht, jeder Tag ist dann toll
und du kommst nicht jeden Tag mit deinen Kollegen gut klar und deiner Arbeit gut klar. Es gibt auch Tage, die nicht gut sind, aber du weißt an sich, da wo ich bin, da bin ich richtig. Und dann bist du erfolgreich. Wenn wir demütiger und barmherziger und liebevoller werden, dann sind wir erfolgreich. Oder ist denn der Heilige Geist erfolgreich? Man kann es ja auch so sehen, ne? Wie bei den Schülern. Sind die Schüler erfolgreich oder sind die Lehrer erfolgreich? Beide. Und der Heilige Geist, wenn er uns immer liebevoller macht, dann ist er erfolgreich, aber er freut sich daran und wir fühlen uns wohl und wir sind auch erfolgreich. Der Schlüssel zum Erfolg ist Gott besser kennenlernen. Das sind dieses Tacken, das sind Störungen von außen. Wir arbeiten daran. Lasst euch davon nicht abbringen. Wenn es geht, hört weiter noch zu, wenn ihr noch könnt. Wir haben uns als Gemeinde gerade auf den Weg gemacht, erfolgreich zu sein. Wir lernen gerade. Wir haben eine ganze Menge schon gelernt und wir sind immer noch weiter beim Lernen. Wir wissen, wir haben noch nicht alles verstanden. Und wir haben auch noch längst nicht alles umgesetzt, was wir gelernt haben. Weil das gehört auch dazu. Das reicht nicht, das nur zu lernen, sondern wenn ich das Lernen nicht Gelernte nicht umsetze, dann nützt das ganze Gelernte nichts. Wir verändern gerade im Moment etwas. Und das gehört auch dazu. Nicht so bleiben, wie wir sind. Das gilt für uns als Gemeinde genauso wie für jeden Einzelnen. Nicht so bleiben, wie wir sind. Egal, wie alt wir sind. Du kannst auch mit 92 noch was lernen. Manche hören mit 60 auf. Und manche, wie vorhin gesagt, mit 30. Die Armen. Nein, du kannst immer noch lernen. Wir reagieren auf veränderte Situationen und es kommt immer mal was, was sich verändert. Und das ist nicht immer einfach, das sage ich dir. Oftmals ist das sogar schmerzhaft. Wir wünschen uns nicht unbedingt Veränderung. Wenn gerade was gut läuft und wir uns wohlfühlen, dann möchten wir das gerne so lassen. Zumindest geht mir das so. Aber dann kommen Situationen, es verändert sich was und ich leide darunter, aber es ist immer eine Chance. Und wenn wir das als Chance begreifen, ja, Gott muss uns manchmal zumuten, dass es schmerzhaft ist, damit wir bereit sind, etwas zu verändern. Sonst kommt nämlich nichts und sonst kommen wir nicht weiter, sonst lernen wir nicht weiter, sonst bleiben wir stehen. Ja? Und ich sag dir, am meisten habe ich durch Dinge gelernt, die mir nicht gefallen haben. Die Alternative. Was ist die Alternative? Die Alternative ist, so zu bleiben, wie wir sind. Und zu sterben. Nein, wir sind noch nicht gestorben, Katja. Wir sind noch am Leben. Nein, auch nicht nur körperlich. Da muss ich dir widersprechen. Solange die Bereitschaft da ist, sich zu verändern, und wir sagen so, wir wollen das tun, mit all dem Mangel, den wir haben, mit all der Schwachheit, die wir haben, aber wir wollen was tun, wir sind bereit, uns zu verändern, dann bist du noch am Leben und dann kannst du leben und dann wirst du erfolgreich. Bleib bloß nicht stehen und sag, es ist vorbei. Das ist das Todesurteil. So, wir müssen lernen und aus dem Gelernten Dinge verändern und die in die Praxis umsetzen. Die richtigen Schlüsse ziehen, ja, aus der Situation. Ja, wir können sagen, wir sind in keinem guten Zustand, ja, aber dann ziehen wir die richtigen Schlüsse und sagen, wo müssen wir dran arbeiten, was müssen wir verändern, damit wir erfolgreich sind, damit wir uns weiterentwickeln. So, und das bedeutet, ja, unbequem. Dinge zu verändern, die sind neu, die sind unbekannt, da muss ich mich erst dran gewöhnen, aber das führt zum Erfolg. Wenn jemand ganz viel weiß und das nicht in die Praxis umsetzt, der bezeichnet die Bibel als dumm. Dummheit ist nicht, wenn man nichts weiß. Wir bezeichnen normalerweise die als dumm, die nichts wissen. Die Bibel hat eine andere Definition. Wenn du etwas weißt und setzt dieses Wissen nicht um, das ist Dummheit. Haben wir übrigens gelesen. Der Anfang der Erkenntnis
ist die Ehrfurcht vor Jahwe. Das war der erste Teil dieses Verses. Und der zweite, nur Dumme verachten Weisheit und Zucht. Weisheit ist, jemand sagt dir, was richtig ist, was weise ist zu tun. Zucht heißt so viel wie Erziehung. Was machen wir mit unseren Kindern, wenn wir sie erziehen? Wir zeigen ihnen, wie es richtig ist. Und sagen ihnen, das, was du da gerade tust, ist falsch. Und wenn sie dann das Richtige tun, dann sind sie klug. Und wenn sie weiter bei dem bleiben und nicht auf ihre Eltern hören, die weiser sind, die mehr Lebenserfahrung haben, dann sind sie dumm. Und das gilt nicht nur für Kinder, das gilt auch für Erwachsene. Wenn der Herr uns sagt, mach das so und wir tun es nicht, dann sind wir dumm. Aber wir wollen ja nicht dumm sein, wir wollen ja erfolgreich sein, oder? Genau. Also nehmen wir uns das zu Herzen und sagen so, der Anfang der Erkenntnis, der Anfang etwas zu erkennen und zu verstehen ist, zu erkennen, dass Gott größer ist und alles weiß. Ehrfurcht vor Jahwe, das heißt, er weiß, was richtig ist und ihn frage ich. Und ich diskutiere nicht mit ihm rum. Wir dürfen auch mit ihm mal rumdiskutieren, da hat er überhaupt kein Problem. Ja? Aber wenn ich immer nur rebellisch bin oder skeptisch bin, was erzählt er mir denn eigentlich? Was verlangt er eigentlich von mir? Das ist keine gute Haltung. Ich möchte was lernen von ihm, weil ich weiß, er weiß alles richtig. Wenn ich eine gute Beziehung zu meinem Papa im Himmel habe, dann kann ich von ihm lernen. Dann öffnet er sein Herz. Und wisst ihr, wie riesig sein Herz ist? Wie viel da drin steckt? Wie viel an Weisheit und Erkenntnis? Wisst ihr, was in Kolosser 2, Vers 3 steht? In seinem Sohn, in Jesus, hat er alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis hineingelegt. Also wenn du alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis haben willst, dann lerne Jesus kennen. Dann lerne Jesus kennen. Und du wirst sie nicht alle über dich hineinkriegen oder alle in deinen Kopf gepresst kriegen. Nee, du musst lange, lange mit ihm zusammen sein. Und ihn immer wieder fragen. Und ich glaube, in deinem Leben wirst du die riesigen Schatz, den Jesus in sich hat, sein riesiges Herz, seine riesige Liebe, seine riesige Erkenntnis wirst du nicht vollständig aufnehmen können. Da haben wir dann in der Ewigkeit im Himmel Zeit zu, aber hier dürfen wir schon ganz viel davon aufnehmen, wenn wir mit Jesus leben, wenn wir ihn kennenlernen, wenn wir mit ihm reden, wenn wir in seinem Wort lesen und den Heiligen Geist bitten, erklär es mir. Da wir erkennen so viel. Ich kann auf mittlerweile 41 Jahre, das ist das, was Ingrid vorhin meinte, zwischen diesen beiden Bildern, beziehungsweise zwischen damals und heute liegen 41 Jahre, auf ein Leben mit Jesus zurückblicken. 41 Jahre lang bin ich jetzt mit Jesus unterwegs. Ich habe ganz viel gelernt von Jesus. Ich habe meinen Traumjob gefunden. Ja. Kann ich wirklich so sagen, stehe ich auch immer noch zu. Und ich sage, ein Traumjob ist auch nicht immer, da fühlst du dich auch nicht immer wohl, sage ich dir auch. Aber es ist mein Traumjob. Hätte ich vor 41 Jahren, ehrlich gesagt, nie definieren können und sagen können, das ist das, was ich mal machen werde. Da hat der Herr mich hingeführt, hat mir das ins Herz gelegt. Ich weiß, ich bin am richtigen Platz. Und am meisten habe ich durch Herausforderungen und Krisen gelernt. In meinem eigenen Leben oder auch im Leben der Gemeinde. Da habe ich am meisten gelernt. Das ist mir nicht immer leicht gefallen. Und am liebsten hätte ich manches verweigert und gesagt, komm, lass es sein. Das ist nicht meins, ich will nicht. Aber es hat mein Herz verändert. Und das ist das, was Jesus damit wollte. Er hat mein Herz verändert. Mein Maßstab für Erfolg, mein persönlicher Maßstab von Erfolg, der deckt sich nicht immer mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Das ist eine Erkenntnis, die ich noch im Kopf habe, aber mein Herz noch nicht ganz erreicht hat. Mein Maßstab von Erfolg ist nicht deckungsgleich mit dem, was Jesus über Erfolg sagt. Leider immer noch auch an anderen Menschen oder anderen Gemeinden und so weiter. Und ich sage dir, deswegen bin ich auch mit vielen Dingen unzufrieden. Aber ich sage dir, ich bereue nicht einen Tag von diesen 41 Jahren. Ich bereue nicht einen Tag. Ich will nie ohne Jesus leben. Nie mehr ohne Jesus leben. Ich will nicht ohne seine Liebe und Weisheit sein. Ich will nicht aufhören, von ihm zu lernen. Und wenn ich eines Tages im Himmel bin und er dann seinen Arm um mich legt und sagt, ich bin stolz auf dich, dass ich was Erfolg meint. Er misst das nicht daran, wie groß die Gemeinde geworden ist. Das weiß ich. Auch wenn ich das manchmal immer noch so im Herzen denke. Aber das ist nicht sein Maßstab. Sondern ich habe das getan, was er von mir wollte. Das war der Maßstab, den Jesus selber für sich selber angelegt hat. Er hat gesagt, ich mache nur das, was ich dem Vater im Himmel sehe, tun sehe. Das war für ihn so. Und wenn er das getan hat, dann war er erfolgreich. Dann war genau da drin. Und ich bin ihm, ganz ehrlich, ich bin ihm schon jetzt dafür dankbar, dass er das mit mir erreicht hat. Ich weiß, ich hätte das niemals von mir alleine aus erreicht, sondern nur mit ihm zusammen. Und ich bin ihm dankbar dafür, dass er mich an die Hand genommen hat und mich weiterführt. Und ich lade dich heute Morgen ein, dich diesem Jesus anzuvertrauen. Auch wenn du ihn schon kennst, aber in dieser Art und Weise anzuvertrauen und sagen, ich möchte von dir lernen. Ich will nicht aufhören zu lernen, sondern ich will erfolgreich sein. Dazu lade ich euch heute Morgen ein. Weil er arbeitet an unserem Herzen und macht es heil und entwickelt es immer weiter in sein Bild. Amen.